Die Presse.
Die kleinste Regierungspartei steckt in ihrer vermutlich größten Krise bisher. Der große Knall liegt schon wieder ein paar Tage zurück, aber er lässt uns innenpolitische Beobachter noch nicht ganz los. Sie wissen, worum es geht. Die Neos haben einen ihrer Mitgründer, nämlich Veit Dengler, aus Partei und Parlamentsclub ausgeschlossen. Offiziell geht es dabei um eine mitgeschnittene interne Sitzung und zerstörtes Vertrauen. Politisch aber, da geht es um mehr, nämlich um die Frage, wie man zur Parteienförderung steht. Es geht um enttäuschte Reformversprechen und auch um die Frage, wie viel Widerspruch innerhalb der Neos überhaupt möglich ist. Ist Veit Dengler ein schwieriger Einzelgänger und ein unbequemer Mahner oder steht er doch für mehr, nämlich für ein tieferes Problem bei den Neos? Darüber spreche ich jetzt gleich mit Klaus Knittelfelder aus der Innenpolitikredaktion der Presse. Er hat sowohl mit Veit Dengler selbst als auch mit ranghohen Neos über die Eskalation gesprochen. Das ist Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner, ich bin eine der Gastgeberinnen dieses Podcasts und ich melde mich nach einem kurzen Urlaub wieder zurück und freue mich, dass Sie da sind. Hallo Klaus, schön, dass du da bist.
Hallo.
Klaus, zuerst einmal die Frage, ist diese Neos-Krise oder dieser Streit schon sowas wie ein erster Hinweis auf das beginnende innenpolitische Sommerloch oder ist das schon ein Thema, das uns interessieren sollte?
Ich glaube schon, dass uns das interessieren sollte. Es interessiert uns auch sehr. Wir berichten auch einiges darüber und ich würde das nicht abtun als Sommerloch-Debatte, weil wenn eine Partei, noch dazu eine Regierungspartei, ihren Gründer rausschmeißt und im Endeffekt substanzielle Ausrichtungsfragen dort zur Disposition stellen, dann würden wir, glaube ich, im Februar genauso über das diskutieren und darüber berichten wie im Juli oder eben in der sitzungsfreien Zeit, vulgo Sommerloch.
Es ist jetzt so, dass sich Montagabend die Neos digital getroffen haben, um auch Mitgliedern die Chance zu geben, Fragen zu stellen. Weiß man, wie das gelaufen ist und wie die Stimmung in der Partei jetzt nach diesem Vorfall generell ist?
Die Stimmung, also es gibt immer wieder, das hört man auch, man bekommt auch Zuschriften von diesen Leuten, also wir jetzt. Es gibt schon alte Funktionäre, Ausgetretene und so weiter, die sich sehr stark auf die Seite Veit Denkers werfen und sehr starke Kritik üben. In der Breite und innerhalb der Partei wäre das, finde ich, nicht sehr stark wahrnehmbar. Da würde ich eher in den letzten Tagen das so sehen, dass die im Außenauftritt sehr geschlossen sind. Und dass die interne Kommunikation, wie das gelaufen ist und dass das irgendwie unumgänglich gewesen sei und ja auch überhaupt nichts mit inhaltlichen Dingen zu tun hatte, dass die Neos-Spitze das geschafft hat, irgendwie intern ganz, ganz gut zu kommunizieren, ohne das offiziell je in irgendeinen Text hineingeschrieben zu haben, dass es um diese Abhöraffäre, wenn man das so nennen möchte, ging, aber die haben im Endeffekt das innerparteilich, glaube ich, ganz, ganz gut abgefangen.
Sie haben, glaube ich, die Wortwahl war ein Vorfall, wie Sie es dann genannt haben. Aber ich glaube, also.
Haben aber dann auch nicht sehr viel getan, um zu verhindern,
dass
sich diese Version verbreitet.
Ja. Wobei man natürlich sagen muss, gehen wir es vielleicht eins nach dem anderen durch. Ich glaube, es ist tatsächlich seit Freitag viel darüber berichtet worden. Wir haben darüber berichtet, der ORF hat sehr viel darüber berichtet. Trotzdem dröseln wir es einmal auf. Der offizielle Grund für diesen Ausschluss war dann, wie sich dann sehr schnell herausgestellt hat, offiziell nicht Denglers Position zur Parteienförderung, wie er sie im Parlament geäußert hat, sondern eben diese Tonaufnahme einer vertraulichen Sitzung. Das war auch deswegen dann bekannt, weil Veit Dengler selbst das ja, glaube ich, schon Freitagabend in einem Social Media Post betont hat und auch bei uns betont hat in einem Kurzinterview. Also jetzt stellt sich ein bisschen die Frage, Veit Dengler behauptet, naja, das ist ein Vorwand. Diese Aufnahme, das war doch alles schon geplant. Er führt das auch zurück darauf, dass sofort nach der Sitzung seiner Meinung nach alle seine Accounts von der Partei gekappt waren. Jetzt frage ich dich, was ist für dich die glaubwürdigere Variante? Das ist wirklich in der Sitzung passiert und entstanden oder das war schon längst geplant, weil man sich von diesem Querulanten oder Einzelgänger schon länger trennen wollte?
Ich sag's mal so, nur die Geschwindigkeit, in der Mail-Accounts und so weiter abgedreht werden, sind jetzt noch kein Beleg dafür, dass irgendein Rauswurf von langer Hand geplant war. Ich habe mit sehr vielen Sitzungsteilnehmern da letzte Woche geredet aus dieser besagten Sitzung und es zeigt sich, und Veit Dengler widerspricht dem auch nicht, es ist ein recht einhelliges Bild, wie der Verlauf des Ganzen war und dass der anfangs noch gar nicht hinausgelaufen ist auf einen Ausschluss und dass dann erst quasi mit dem Moment dieser Diskussion um die Tonaufnahme entstanden ist. Entsprechend ist jetzt das nicht auf der Hand liegend, sage ich jetzt mal so, dass die Parteispitze für diesen Freitag von langer Hand geplant hat, Veit-Dengler auszuschließen. Das würde ich so nicht sehen. Was sicher stimmt, ist, dass dieser Konflikt sich ja über Wochen hochgeschaukelt hat und dass im Endeffekt diese Sitzung ja nicht irgendeine Sitzung war, sondern letzten Endes eine Krisensitzung, die wegen des parlamentarischen Verhaltens Veit-Denglers irgendwie von den Neos irgendwie einberufen wurde, weil der ein Verlangen in dieser Parteifinanzierungsdebatte eingebracht hat, ohne seinem Club was davon zu sagen. Deswegen hat er diese Sitzung erst stattgefunden. Also dass die nicht lange zögern, wenn die dann sagen, sie haben einen Grund gefunden, der für die Parteispitze ein Vertrauensbruch ausreichender Größe ist, um den rauszuschmeißen, dann werden die das wahrscheinlich gern genommen haben, aber deswegen ist es noch nicht von langer Hand geplant.
Bevor wir da jetzt weiterbleiben, weil ich will nämlich auch von dir noch wissen, wie du diese so eine Aufnahme, wie schwerwiegend das für dich auch ist, möchte ich noch kurz, damit wir uns hier in der Chronologie gut fortbewegen können, zu Veit-Dengler persönlich kommen. Er war 2011 einer der Mitgründer oder 13 eigentlich oder schon im Vorfeld ab 11.
Ich glaube, der Zeitenlauf war so, 11, sehr oft mit ihm und Matthias Stolz, glaube ich, über das schon gesprochen. Ich glaube, 11 haben er und der Stolz das konzipiert und gegründet wurden sie dann 2012.
Ja, und 2013 dann ins Parlament gewählt. Genau. Also einer der Mitgründer dieser Partei, allerdings damals noch Manager und nicht selbst politisch aktiv, 2024 dann aktiv bei der Nationalratswahl und seither im Parlament. Und er war unter anderem außenpolitischer Sprecher. Diese Funktion hat man ihm auch schon entzogen. Das heißt, weil du gesagt hast, das ist ein Konflikt, der sich ja schon seit Wochen, ich würde sogar schon sagen Monaten abgezeichnet. Was war denn sonst noch so ein Grund, warum man sich vor allem bei der Parteispitze über Veit-Dengler mehr geärgert als gefreut hat?
Naja, es gibt diese ganz gut tradierten Geschichten mittlerweile, dass er ihren, sag ich jetzt mal, positiven, sehr, sehr starken Zug zum Tor hat, also sich schon der Parteichefin angeboten hat für diverse hohe Ämter, wenn sie denn ihn dort sehen würde und brauchen würde, dass er auch nicht zu Unrecht dort sehr selbstbewusst auftritt in der von ihm gegründeten Partei, muss man auch sagen. Das ist jetzt kein irgendwie später hinzugekommener Berufsfunktionär, sondern der hat eben das Selbstbewusstsein des Gründers dort auch immer, glaube ich, nicht ganz versteckt, gefällt dort auch nicht allen. Dann gab es natürlich den großen inhaltlichen Konflikt, den es ja nicht nur mit ihm gibt, sondern auch mit anderen NEOS-Abgeordneten, die einfach mit dieser Kompromisslinie in der Koalition nicht einverstanden sind und sie einfach von einer Regierungsbeteiligung was anderes erhofft haben. Dahinter steht einfach die ganz kerzengerade Frage. NEOS wurde gegründet als quasi Alternative zu großkoalitionärer Mühseligkeit und jetzt gibt es dort Leute, die sagen, knapp 15 Jahre später als Mehrheitsbeschaffer genau dieser großen Koalition irgendwie dazustehen und Dinge mitzutragen, die man ablehnt, wie zum Beispiel Markteingriffe in mehreren Bereichen, wie zum Beispiel eben jetzt die Nichtkürzung der Parteienförderung und so. Das finden einige dort nicht sehr gut. Am offensivsten ausgelebt hat es eben Dengler, ohne Absprache, weil wir haben ja immer wieder berichtet, Nicolas Scherak zum Beispiel, Abgeordneter, der regelmäßig gegen die Linie stimmt und der Abstimmungen verlässt, wenn er nicht mitstimmen möchte, der meldet das vorher dort intern an und die wissen Bescheid und das soll eben Dengler so nicht gemacht haben. Das hat das auch hochschaukeln lassen, immer weiter. Es dürften sich die Fronten verhärtet haben. In der Parteispitze heißt es, er sei zunehmend isoliert gewesen. Er sagt irgendwie, das ist alles nur eine Abnickmaschine und es gibt keinen inhaltlichen Diskurs. Das hat sich so verfahren, dass es im Endeffekt darin gegipfelt ist, was wir da am Freitagabend erlebt haben.
Er sagt ja auch, er hat das deswegen nicht angemeldet, weil man ihm sonst vermutlich die Redezeit im Parlament wieder entzogen hätte.
Ja, hat was für sich. Also du kannst ja.
Aber Niki Scherak macht das trotzdem.
Ja.
Also der hat auch nicht angezeigt, dass ihm die Redezeit genommen wird. Ist der mehr verankert oder warum ist das
so? Ist schon stärker verankert, strukturell in diesem Parlamentsclub. Niki Scherak ist von Beginn an, 2013, Nationalratsabgeordneter, hat im Endeffekt dort sehr lange Zeit das federführend organisiert und gemanagt, die Parlamentsarbeit der NEOS. Das ist was anderes, geschäftsordnungstechnisch und clubstrukturell, als der 2024 eingezogene Veit-Dengler.
Ich möchte trotzdem eine kurze Frage stellen zu dieser Aufnahme, weil ich habe auch beobachtet, auf diversen sozialen Netzwerken, X und Blue Sky, wird da diskutiert, ob man zum Beispiel den NEOS-Parlamentsclub mit einem Unternehmen vergleichen könnte, weil da gibt es also manche, die sagen, in einem keinem Unternehmen würde geduldet, wenn ein Mitarbeiter einfach anfängt, eine Sitzung aufzunehmen. Da gibt es dann Menschen, die dagegen halten, ja, aber die NEOS sind kein Unternehmen und warum, also so quasi ist es eh nur eine Lappalie. Wie siehst du das? Ich meine, wir waren, wie gesagt, nicht dabei. Wir haben die Aussagen der Sitzungsteilnehmer. Die einen sagen, es war geheim. Veit Denker hat mehrfach jetzt schon gesagt, unter anderem in der Zeit im Bild 2, das war nicht geheim, sondern sozusagen, es war ja sichtbar, dass er da ein Handy hat und dann wäre es ja auch gar nicht aufgefallen nach 20 Minuten, dass da ein Bandel rennt. Wie schwerwiegend ist so eine Aufnahme?
Das ist eine wirklich schwierige Sache, weil jetzt im Endeffekt er ein gutes Argument hat, wenn er sagt, wenn ich was heimlich aufzeichnen möchte, dann lege ich nicht dein Handy auf den Tisch damit. Das ist aber eigentlich auch schon alles, weil wenn wir jetzt, also ich versucht mich auch in die Lage zu versetzen und in dem Fall glaube ich, was das Vertrauensverhältnis zwischen Kollegen betrifft, ist es jetzt sogar gar nicht so unterschiedlich zwischen einem Privatunternehmen und einer Parlamentsfraktion. Und wenn ich mich in die Lage versetze, dass meinetwegen eine Sitzung stattfindet, in der Dinge ausgeräumt werden, die direkt mit mir und meinem Tun im Zusammenhang stehen und dann jemand dort und das dort hitzig zugeht und geschrien, angeblich, ich war nicht dabei, aber es ist von mehreren Leuten geschildert worden, dass es dort sehr laut zuging und nicht immer ganz gesittet. Und wenn ich dann drauf kommen würde, dass jemand ohne mir das vorab zu sagen, dass das aufzeichnet, das würde ich auch nicht gut finden, glaube ich. Also es hat schon was, also die Geschichte vom Vertrauensbruch hat schon was, weil wenn man das tut und zu protokollarischen Zwecken tut, dann kann man wahrscheinlich auch das vorher sagen.
Trotzdem ist es so, dass jetzt diese Aufnahme
ablenkt. Ob man deshalb ausgeschlossen werden muss, ist ja wieder das andere. Das ist ja auch wieder, dass die Ultima Ratio, ein Ausschluss dann damit verbunden ist. Das ist ja wieder eine andere Diskussion.
Und die Aufnahme lenkt vom inhaltlichen Thema ab, nämlich der Parteienförderung, die Veit Denker hier also kritisiert hat, dass die NEOS da mitgestimmt haben. Wie können die NEOS das für sich eigentlich vertreten? Wie argumentieren sie das, dass sie hier diese Linie fahren?
Naja, eben, ich glaube, das ist ja das große Kalkül der Parteispitze, ist ja, dass man über die Aufnahme redet und nicht über den Anlass dafür, weil da schauen sie wesentlich schlechter aus als in der Rolle der Abgehörten, sage ich jetzt mal so. Wie sie das vertreten, ist so, dass sie sagen, es ist im Endeffekt, deswegen ist ja dieser Streit so interessant und exemplarisch für alles, was die in der Regierung machen, weil sie da im Grunde genommen den Regierungsutilitarismus zur Anwendung bringen, nämlich wenn sie nicht dabei wären, wäre es noch schlecht. Das ist so im Endeffekt das Motto in all diesen Fragen der NEOS-Regierungsbeteiligung, dass sie sagen, sie wollten das radikal kürzen, sie sind dafür. Also sie sind der Ansicht, dass die Parteienförderung viel zu hoch ist, also inhaltlich geben sie dem Veit Denker recht, aber es sei eben nicht mehr zu machen in der Koalition mit ÖVP und SPÖ und mit einigen Leuten auch bei der Präsentation dieser Maßnahmen damals schon darüber geredet, die sagen, naja, ohne NEOS wäre das halt überhaupt an die Inflation angepasst worden. Also mit dieser Position begnügt man sich da an der Spitze und so rechtfertigen sie das. Und das
ja, gleichzeitig muss ich sagen, dass es auch ein Thema ist, wo man jetzt nicht der Koalition crashen würde, oder? Also ich meine, es ist ein wichtiges Thema und ein wirklich großes Thema für die NEOS.
Es ist ein symbolhaftes Thema natürlich.
Aber es ist natürlich nichts, wo du dann am Ende sagst, ich hau's hin, oder?
Aber das sind so Koalitionsbruch-Diskussionen dann letzten Endes im Einzelnen nie. Das schaukelt sie hoch und es zieht sie schon sehr durch, auch beim Pensionsthema. Also dieses Argument mit
mit uns wäre es noch
Glas
schlimmer.
Ist nicht, aber wenn wir ja, nicht wären, ja genau, Glas ist nicht, aber wenn es uns nicht gäbe, dann wäre es ein Obläder. Das ist so jetzt ganz, ganz flapsig formuliert, irgendwie die Argumentation, die sie von Pensions- bis Gesundheits- und eben Parteienbereich schon stark durchzieht aus deren Sicht.
Aber gibt es einen Punkt, wo die NEOS sagen können, das ist etwas, wo sie tatsächlich eine Veränderung in der Regierung geschafft haben, die mehr ist als dieses ohne uns wäre es schlimmer?
Ja, sicher. Sie haben sehr viele Initiativen quasi im Bildungsbereich konnten sie machen, die ja quasi von der Aufteilung eher ihrer ist. Da gibt's einige Dinge mit Deutschförderung, mit Sommerschule, mit Kopftuchverbot auch und etliches. wo sie schon sagen, das können sie sich auf die Fahnen schreiben. Du hast im Pensionsbereich Maßnahmen, die es möglicherweise ohne den Druck der NEOS auch nicht gegeben hat, auch wenn es eben die große Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters, das sie immer wollten, nicht gegeben hat. Und so zieht sich das durch. Also es gibt schon Dinge, die sie vor sich her tragen können. Und ja, das ist halt die Diskussion dort.
Mhm. Zum wiederholten Mal wird jetzt allerdings durch diesen Konflikt auch der Führungsstil von Beate Meindl-Reisinger thematisiert. Es ist ja auch nicht der erste Ausschluss der Partei. Jetzt will ich mal von dir wissen, ist der Führungsstil von Beate Meindl-Reisinger tatsächlich problematisch? Oder ist es einfach eine machtvolle Art, eine Partei zu regieren, die man vermutlich einem Mann nicht so vorwerfen würde?
Schwierige Frage.
Schon wieder.
Erstens mal, weil ich nicht dabei bin, wenn es zu diesen Situationen kommt. Ich kann nur sagen, es gibt Leute aus dem direkten Umfeld, die berichten, dass sie schon sehr laut aufbrausend und, oder sagen wir so, sehr, sehr klar sein kann und sehr klar artikulieren kann, was sie will und was sie nicht will. Und jetzt zu dem zweiten Teil deiner Frage kommen, würde das jemand einem Mann als Schwäche auslegen? Bin ich mir nicht sicher. Also das ist hab ich wirklich sehr selten und ich bin jetzt eigentlich gar nicht im Verdacht des Überfeminismus, aber ich habe wirklich sehr wenige männliche Politiker noch gehört, denen es nicht positiv ausgelegt wurde, wenn sie ihre Wünsche und Ziele klar artikulieren können.
Trotzdem, wie schätzt du dann ein, dass jetzt eben nach so noch Vorfeitengler, Gerald Lorca, so Stephanie Crispa die Partei verlassen haben?
Das ist schon auch sehr stark inhaltlich getragen, sowohl bei Lorca als auch bei Crispa, weil denen diese Anliegen, um die es da ging, sei es bei Crispa Messenger-Überwachung und eben so Anti-Überwachungspolitik, bei Lorca wirtschaftsliberale Sozial- und Gesundheitspolitik, denen ist das schon sehr wichtig inhaltlich. Deswegen ist möglicherweise auch eine Kränkung auf anderer Ebene schwerwiegender, als wenn du ein Berufsapparatschik-Politiker bist, dem die Dinge vielleicht der Spur wurschter sind. Deswegen kommt es da vielleicht öfter zu echten Brüchen, wenn man so möchte. Aber es sind schon immer auch persönliche, also bei vielen dieser Geschichten, die es da gab in letzter Zeit, was man so hört, auch persönliche Enttäuschungen dabei. Relativierend dazu sagen muss man, das ist auch in anderen Parteien so. Wenn jemand irgendwie in einem Konflikt schlecht aussteigt, der Partei den Rücken kehrt und so weiter, dann geht das meist Hand in Hand mit irgendwelchen persönlichen Verwerfungen.
Ja, wobei man sagen muss, die großen Parteien, also SPÖ und ÖVP, da haben wir schon länger keinen Parteiausschluss oder auch Rückzug gehabt. Liegt vielleicht auch daran, dass Mitglieder dieser Partei gewohnter sind, im Chor zu gehen und nicht auszuscheren, oder?
Denke auch, ja.
Eine Frage noch zu Veit Dengler und der Zukunft jetzt im Parlament. Er bleibt ja im Parlament. Was kann und darf denn eigentlich ein wilder Abgeordneter?
Sehr wenig, hauptsächlich reden.
Das will er ja gerne.
Genau, das macht er eh gerne, glaube ich. Aber nein, also an sich bist du dort, wenn du nicht irgendwie eine Allianz mit einem anderen oppositionellen Club hast, der in dem Fall nur die Grünen oder die Freiheitlichen sein können, bist du dort wirklich völlig auf dich allein gestellt. Du brauchst für Anfragen und Anträge 5 Unterschriften, wie dann von den NEOS vermutlich eher nicht kriegen, aus den Regierungsfraktionen, weil in welche Richtung wird sie das richten, was er tut, vermutlich auch nicht kriegen. So hin bleibt jemanden ohne Fraktion, dass er in jedem Tagesordnungspunkt, glaube ich, sprechen kann. Es ist auch ein Vorteil, wenn er der einzige fraktionslos ist, weil dann die übrig gebliebene Redezeit quasi ihm obliegt. Der kann also, wenn er möchte, mehr reden als die meisten anderen Abgeordneten. Ansonsten braucht er Unterstützer, wenn er auch irgendwie logistisch tätig sein möchte, wenn er Anfragen oder Anträge oder was er immer machen möchte.
Das heißt aber, für die Koalition ist er eigentlich nicht in irgendeiner Weise gefährlich oder so, oder kann er sozusagen, ist er auch nicht, weil er ja nur einer
ja,
ist,
nein,
kann er auch also, nicht jetzt irgendwelche Mehrheiten gefährden oder so.
Nein, also die Mehrheit ist mal sowieso nicht gefährdet, weil die einfache Mehrheit der drei Parteien gut abgesichert ist und auch die mögliche Zweidrittelmehrheit mit den Grünen relativ deutlich noch abgesichert ist, da macht er keinen Unterschied. Das, was unangenehm sein kann, ist schon eben die Rede. Wenn in jeder Debatte am Ende jemand hergehen kann und sagen, im Übrigen ist das ein Blödsinn, was ihr da macht. Also das ist das, was ein bisschen zermürbend sein kann und auch ein bisschen mit eben ehemaliger Parteigründer auf einer anderen Ebene stattfindet, wie die wilden Abgeordneten, die wir in den letzten Jahren hatten mit Philippa Beck, vormals Strache, und Martha Bismann und so weiter, die waren eigentlich machtpolitisch, sage ich jetzt einmal, eher auf einer anderen Ebene angesiedelt.
Hältst du eine Versöhnung für möglich irgendwann? Bald? Oder so, wenn irgendjemand hier kittet? Nicht wirklich, oder?
Schaut jetzt nicht so danach aus.
Abschlussfrage, was muss denn jetzt Parteichefin Meindl-Reisinger tun, damit dieser Rauswurf nicht irgendwie zu so einer Dauererzählung wird über diese Partei, dass es da innerhalb der Partei Machtblöcke gibt, die sich nicht verstehen und dass man hier nicht seine Meinung sagen darf und so. Also dass quasi Denglers Erzählung nicht bicken bleibt.
Ja, selbst in die Offensive gehen wahrscheinlich, das tut sie mittlerweile, spricht sie eh dazu. Ich glaube, die haben das auch wirklich intern ganz, ich würde es nicht sagen gut, weil ich habe es nicht zu bewerten, ob es gut oder schlecht ist, aber ich würde sagen, die haben das sehr effektiv eingefangen, die ganze Geschichte. Es hat sich eigentlich da jetzt nicht die große Revolte gebildet, spricht auch für die, ist ja lustigerweise genau das, was Denkler kritisiert, für die Professionalität und die Organisationsstraffheit der Partei, dass da jetzt eigentlich das nicht zerfledert und nicht irgendwie der das sagt, sondern dass das eigentlich relativ strukturiert wie in einer anderen Partei über die Bühne geht. Und ich denke, dass sie damit ganz gut fährt, die Sache klein zu halten.
Klaus, danke für deine Einschätzung.
Danke dir.
Das war Was wichtig ist mit meinem heutigen Gast Klaus Knittelfelder. Er ist stellvertretender Innenpolitik-Ressortleiter der Presse. Weiterführende Artikel zum Thema finden Sie in den Shownotes, wie gewohnt. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast Was wichtig ist doch auf der Plattform Ihrer Wahl oder hören Sie ihn regelmäßig im Presseplayer in unserer App. Feedback freut uns und mich besonders auch immer. Schreiben Sie mir also an podcast@diepresse.com. Kommen Sie gut durch diese Woche und bis bald.